Ja, wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Eine wunderbare Zusage. Und ich dachte, das ist auch eine wunderbare Empfehlung, diese Worte Gottes immer wieder zu lesen, die Bibel aufzuschlagen oder zu hören, wie auch in dieser Bibelstunde. Aber zunächst ein paar Abkündigungen. Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer nächsten Bibelstunde hier mit Herrn Kienast von Open Doors. Mit ihm hören wir nicht nur eine Botschaft für uns, sondern werden auch hineingenommen in die Fürbitte für unsere verfolgten Geschwister weltweit. Viele sind in Gefängnissen, aber die Tür des Evangeliums ist offen. Open Doors. Auch dort. Im Anschluss gibt es dann Stehkaffee. Und wegen den Ferien ist auch an diesem Sonntag noch kein paralleles Kinderprogramm zur Bibelstunde, aber die Eltern mit Kleinkindern können oben im Mutterhaus eine Bild- und Tonübertragung bekommen, neben dem Speisesaal. Und mit diesem ersten Sonntag im Monat laden wir Sie auch wieder herzlich ein, zum Treffpunkt Kreuz zu kommen, hier vorne rechts von mir aus. Wenn Sie Gottes Wort bewegt hat, sodass Sie gerne eine Last ablegen möchten im Gebet, finden Sie hier die Möglichkeit, mit einer Schwester oder einem Bruder zu sprechen und zu beten. Sie erkennen sie dann an dem Namensschild. Oder einfach still für sich zu beten. Sie können dort auch ein Anliegen aufschreiben und es hier lassen. Dann werden Schwestern von unserem Mutterhaus weiter für ihr Anliegen beten. Herzlich willkommen also zum Innehalten. Aber nun wollen wir uns auf den ausrichten, der hier in unserer Mitte ist, wie er uns verheißen hat, auf den dreieinigen Gott. Wir singen dazu das Lied Nummer 3. Unser Vater in dem Himmel. Lied Nummer 3. Seinen Namen will ich preisen. Diese Worte lesen wir auch immer wieder in den Psalmen, die uns an Gottes Größe und Treue erinnern. Und so beten wir jetzt gemeinsam mit Worten aus dem Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Der Herr ist getreu in all seinen Worten, und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Er ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Eine starke Ermutigung, unserem Gott all unsere Anliegen zu bringen, dran zu bleiben, zu vertrauen. Er hört, er ist uns nahe, er hilft. Und so ist es auch Anbetung, wenn wir uns zu diesem Gott bekennen. Und das können wir mit dem folgenden Lied tun, die Nummer 304, Keiner wird zu Schanden. Nummer 304.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich durch Ihr Lied so ermutigt haben, dass ich auch nicht zu Schanden hier heute werde und nicht die Erste bin. Das ist doch schön, dass wir uns auch durch solche Lieder Mut zusingen dürfen, uns freuen dürfen Auch von mir noch ein herzliches Willkommen und jetzt lassen Sie uns einfach still werden und beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du jedes Einzelne von uns kennst, auch weißt, was in diesem Sonntag bei uns schon drin lag. Bring du uns jetzt zur Ruhe vor dir. Danke, dass du das kannst, dass du die Stimmen in unserem Herzen auch still machen kannst, dass wir uns wirklich auf dich und dein Wort ausrichten können. Und hab immer wieder vielen Dank, dass wir das so ungestört und ungehindert tun dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, nach deiner Verheißung. Amen. Ja, Gott offenbart sich in der Schöpfung, er offenbart sich in der Geschichte, er offenbart sich auch in unserem menschlichen Gewissen, aber vor allem auch in seinem Sohn Jesus Christus. Aber er offenbart sich auch in seinen Namen. Und jeder der Namen Gottes offenbart im Grunde einen Wesenszug Gottes. In Abraham lernen wir einen Mann kennen, dem Gott sich immer wieder in seinem Leben offenbart hat. Zum Beispiel als der Alleinseiende in 1. Mose 12 oder als der Gott der Herrlichkeit oder als der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat oder auch als Gott Adonai, der Herr und Meister oder als El Shaddai, der Gott, der genügt oder als der Gott, der sorgen wird, um nur einige Namen Gottes zu nennen. Die ganze Lebensgeschichte Abrahams ist im Grunde eine Geschichte der Offenbarung Gottes. Und ich habe mich gefragt, können wir das über unsere Lebensgeschichte auch so sagen, dass unsere Lebensgeschichte eine Geschichte der Offenbarung Gottes ist? Gottes Offenbarungen sind ein Erleben mit Gott. Sie sprechen in unsere Situation hinein und bekommen, wenn wir sie annehmen, über alles Augenblickliche hinaus Bedeutung für die Sache Gottes und für uns selbst. Mit diesen Worten hat es Jakob Kröger auf den Punkt gebracht. Ich möchte Sie gerne heute mit hineinnehmen in eine weitere Begebenheit in Abrahams Leben, in der Gott sich ihm offenbart. Ihr voraus geht eine recht alltägliche Situation, die wir jetzt zuerst einmal miteinander lesen wollen. Abraham bekommt nämlich überraschend Besuch. Und ich lese aus 1. Mose 18 die Verse 1 bis 8 dazu. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, was du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und Abraham trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Wie erleben wir Abraham hier in seinem Alltag, in seinem Leben mit Gott? Ich fand bei ihm 7 Anregungen, auch für unser persönliches Leben. Die erste: Abraham nimmt den anderen wahr. Abraham nimmt den anderen wahr in der Mittagshitze, sitzt er vor seinem Zelt, dösend, betend, und seine Augen aufhebend nimmt er drei Männer wahr, die um diese ungewöhnliche Zeit unterwegs sind. Abrahams Haltung will uns sagen, Menschen, die es gewöhnt sind, aufzuschauen, nicht nur das Äußere zu sehen, sondern göttlich wahrzunehmen, aufzuschauen, nicht nur mit ihren Augen, sondern auch mit ihrem Herzen, ihnen kann Gott das Wesentliche, das in ihrem Tag liegt, zeigen und in Auftrag geben. Ein zweites, Abraham geht auf den anderen zu. Er wartet nicht, bis der andere sein Schweigen bricht. Er kommt auch ihren Bitten zuvor. Und da dachte ich, ist es nicht ein Wunder, wenn Gott uns befreien kann von uns selber, auch von den Erwartungen nur für unsere Person, damit wir gebend und erfreuend auf den anderen zugehen können. Und zwar nicht nur auf die, mit denen uns sowieso Freundschaft und Sympathie verbindet, sondern auch da, wo Gott uns einen Auftrag dazu geben will. Und auch nicht nur, um unsere menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um uns gegenseitig auch Hilfe zu Jesus hin zu sein. Beten wir doch darum, dass wir alle miteinander solche sein können an unserem Platz. Und ein drittes, Abraham bietet seine Gastfreundschaft an. Er lädt diese Fremden zu einem Beduinenmahl ein. Mit Speise und Trank möchte er sie erquicken und ihre Herzen stärken. Was Abraham diesen Männern vorsetzt, das ist wirklich überreichlich. Brot, in manchen Übersetzungen heißt es auch Kuchen, gebacken aus 3 Maß Mehl, das ist wohl umgerechnet 36 Liter Mehl. Ich habe mich gefragt, wie die Sarah das ohne Rührgerät bzw. Teigknetmaschine geschafft hat, das ist mir ein echtes Rätsel. Und dazu kommt noch ein Kalb und noch Butter und Milch. Zuvor lässt der Abraham diesen Männern Wasser bringen, damit sie ihre brennenden und staubigen Füße reinigen können. Und im Schatten einer Terebinde mögen sie ausruhen. In Abrahams Zelt sollen Menschen Erquickung finden. Das heißt, Abraham hatte Zeit für den anderen. Und zwar auch für den, der überraschend vor seiner Tür stand. Er überlegt nicht, soll ich dem anderen jetzt wirklich das Beste vorsetzen? Soll ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Abraham hat nichts Eilenderes zu tun, als für den anderen da zu sein. Auch in unseren Tagen, denke ich, ist Gastfreundschaft ein Geschenk, wo wir den anderen wohltun können. Aber vielmehr noch, denke ich, bedeutet Gastfreundschaft auch Zeit zum Zuhören zu haben, ein seelsorgerliches Ohr für den anderen zu haben, auch mal Gebetshilfe für den anderen zu haben und zu geben. Und dazu muss ich Ihnen etwas lesen, was die China-Missionarin Pauline Hamilton in ihrem Buch Wende am Abgrund von sich erzählt. Wir hören sie selbst. Mit 55 waren die Zeiten, in denen ich auf dem Fahrrad oder selbst auf dem Motorrad herumflitzen konnte, vorbei. Der Arzt hatte mich aus dem Verkehr gezogen. Auch dies gehörte zu den Umständen, die mich zu einer ganz anderen Form des Dienstes hinführten, die der Herr für mich plante. Und zwar sollte Pauline ihr Haus öffnen, um es neuen Missionaren, die nach China kamen, durch ihre Gastfreundschaft leichter zu machen, in die ganz anderen Sitten und Gebräuche und Essgewohnheiten hineinzufinden in China. Und sie erzählt nun aus dieser Zeit. Oft fragte ich mich am Ende eines Tages, was habe ich eigentlich heute getan? Ich kam mir vor wie ein einziges großes Ohr, denn die meiste Zeit hatte ich mit Zuhören verbracht. Viele von denen, die kamen, suchten nicht unbedingt Rat, sondern wollten lediglich ihr Herz ausschütten. Wenn sie dies getan hatten, beteten wir miteinander. So einfach war das für gewöhnlich. Und dennoch ging der Betreffende oft mit den Worten, sie waren eine große Hilfe für mich. Ich habe natürlich auch oft versagt. Wenn Pläne durchkreuzt werden, vergisst man leicht den Grundsatz, es gibt keine Störungen, nur Gelegenheiten. Man muss frei von sich selbst und seinen eigenen Plänen sein, um sich in andere Leute hineinversetzen und ihnen wirklich zuhören zu können. Dr. Pauline fragte mich einmal, einer unserer Missionsleiter, was ist Ihrer Meinung nach wichtiger, tun oder sein? Ich dachte über die Frage eine Weile nach, dann erwiderte ich, sein ist wichtiger. Später wurde mir klar, dass dies genau die Lektion zusammenfasste, die ich lernte. Meine Aufgabe war es, verfügbar zu sein, bereit zu sein, meine Zeiteinteilung aufzugeben, um die Lasten anderer mitzutragen und selbst in Gottes Hand zu sein. Anders ausgedrückt, ich lernte von Neuem, was jener indianische Bruder mir in Toronto mit auf den Weg gegeben hatte, bevor ich zum ersten Mal auf das Missionsfeld ausgereist war. Der Mensch kommt vor der Arbeit, denn der Mensch ist ihre Arbeit. Ich denke, das ist ein Gedanke, der uns in unserer Zeit- und Leistungsgesellschaft auch zunehmend verloren geht. Sein ist wichtiger als tun. Der Mensch kommt vor der Arbeit. Aber kehren wir zu Abraham zurück. Abraham tut noch mehr. Er lädt diese Fremden zu einem Mahl ein. Er lässt ihnen ein Mahl richten, an dem sein ganzes Haus teilhaben soll. Und dass das alles nicht notgedrungen geschah, das sehen wir daran, dass wir in diesem Text viermal das kleine Wort eilends lesen. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Jemand sagt Überraschungen. Überraschungen machen offenbar, was in unseren Herzen ist. Und ich denke, Überraschungen machen auch ganz eindeutig klar, ob wir bereit sind, unsere Pläne von Gott durchkreuzen zu lassen. Gott will, dass wir nicht träge sind in dem, was wir tun sollen. Und wo wir wach sind für Gott, kommt auch in unser Tun eine freudige Eile hinein. Und was für ein Mahl der Freude und der selbstverständlichen Hingabe muss das im Hause Abrahams gewesen sein. Abrahams Gastfreundschaft war aber immer noch nicht zu Ende. Als diese Männer aufbrechen, um ihren Weg nach Sodom weiterzugehen, begleitet Abraham sie ein Stück ihres Weges. Und das ist nun das fünfte Merkmal, wie wir ihn in seinem Alltag erleben. Abraham begleitet die Männer, er geht die zweite Meile mit ihnen. Er sagt nichts zu seiner Sarah, endlich sind sie wieder fort. Jetzt lass uns erst einmal eine Weile ausruhen, bevor wir uns dem ganzen Geschirr zuwenden. Abraham tut ein Übriges für seine Gäste. Er geht eine zweite Meile mit ihnen. Und vermutlich ist ihm längst klar geworden, wen er in seinem Haus beherbergt hat. Was denken Sie? Wer waren diese drei Männer, diese drei Fremden? Ja, Engel. Man könnte auch sagen, Gott in der Gestalt dieser drei Boten. Ja, wer war das gerade? Ja. Und dann geschieht's, dass Gott dem Abraham sein Herz offenbart. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und bevor wir nun weiterlesen und zu unserem eigentlichen Abschnitt kommen, würde ich gern noch ein Lied mit Ihnen singen, und zwar das Lied Nummer 288 in unserem grünen Buch. 288. Ja, ich lese jetzt weiter in 1. Mose 18, und zwar die Verse 16 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach, siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach, siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Geliebte Gottes, Freunde Gottes, sollen nicht in Unwissenheit bleiben über dem, was Gott tun will. Gott zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Psalm 25, Vers 14 oder anders ausgedrückt: Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Abraham war ein solcher Mensch, den Gott ins Vertrauen ziehen konnte. Und zwar nicht nur im Blick auf erfreuliche Dinge, wie zum Beispiel der Aussage, dass er gewiss ein großes und starkes Volk werden sollte, in dem alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollten und Sarah übers Jahr einen eigenen Sohn haben würde, sondern auch im Blick auf Schweres. Gott offenbart hier dem Abraham: Sodom zwingt mich, Gericht zu üben. Und man spürt in diesem Text die Bewegung Gottes, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem er seine Not über Sodom teilen kann, dem er seine Not über Sodom offenbaren kann. Ich lese gerade noch einmal die Verse 20 und 21. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben, nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Was Gott hier dem Abraham enthüllt, ist ungeheuerlich. Klagegeschrei, Hilferufe waren an Gottes Ohr gedrungen. Dazu stand einmal in Zeit mit Gott, wie viele Opfer von sexueller Gewalt mögen in Sodom um Hilfe geschrien haben. Auch Lot lebte mit seiner Familie in Sodom. Und Gott teilt diese Last nun mit seinem geliebten Freund Abraham. Wie weit kann Gott uns belasten mit der Not Sodoms in unseren Tagen? Sie unterscheidet sich ja in nichts von gestern. Wenn wir an die Verabschiedung eines Gesetzes vor wenigen Monaten denken, das jetzt eine Ehe für alle zulässt, oder uns an die schrecklichen Bilder erinnern von den gewalttätigen Ausschreitungen in Hamburg beim G20-Gipfel, Menschen voller Hass und Zerstörungswut. Oder wenn wir an die Frauen und Mädchen aus den Ostblockländern denken, die von ihren Eltern zur Prostitution nach Deutschland gegeben werden. Oder wir könnten noch Fortsetzung machen mit Kinderpornografie, Abtreibung und vielem anderen mehr. Haben wir ein Empfinden dafür, wie bekümmert Gott in unseren Tagen sein muss über die Sünde der Menschen? Die Sünde, dass der Mensch so tut, als gehöre er sich allein, als hätte er das Recht über das Leben, über sein Tun und Lassen und auch über den anderen. Was würde der Abraham nun tun angesichts der Not Sodoms? Abraham weiß, was er tun will. Und das ist mein sechster Punkt, wie wir ihn hier erleben. Abraham bleibt vor Gott stehen. Hier allein, vor Gott, bekommen all die Fragen, die wir haben, angesichts der zunehmenden Gottlosigkeit unserer Zeit und auch der Gerichte Gottes ihre Antwort. Im Stehen vor Gott, da gibt Gott uns Einsicht in seine Gedanken. Und vor ihm kommen wir auch zur Ruhe über dem, was wir letztlich nicht verstehen. Und darüber, wo letztlich auch Fragen offen bleiben werden. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, warum das so ist? Ich denke, weil uns wie einem Abraham in der Gegenwart Gottes klar wird und klar werden darf, Gott ist der gerechte Richter der Welt. Er macht keinen Fehler. Und Abraham sieht und erlebt hier auch, dass Gott Liebe ist, auch im Gericht. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und Abraham sieht auch, wie schwer Gott an dem Gericht über Sodom trägt. So schwer, dass er Abraham mit hineinruft in diese Not, um mitzutragen und mitzuverstehen. Haben wir noch Zeit, vor Gott zu stehen, um ihn zu verstehen, um mit ihm zu leiden und mitzutragen? Dieses Stehenbleiben vor Gott, dieses Hinzutreten im Glauben, das fällt uns absolut nicht schwer. Nicht leicht. Ja, ich denke, wir sind alle schnell in der Gefahr zu ermüden oder zu meinen, keine Zeit zum Beten zu haben. Abraham ist uns hier in seinem Stehenbleiben vor Gott ein ganz großes Vorbild. Ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. So lesen wir es in Jesaja 62, Vers 6. Abraham tut noch mehr. Und das ist mein siebter Punkt. Er tritt in den Riss. Von Gottes Liebe und Erbarmen entzündet, für die vielen Menschen in Sodom und auch für Lot und seine Familie, fällt Abraham Gott gewissermaßen in den Arm. Er sieht seine Zeit, er sieht Sodom mit Gottes Augen. Er sieht aber auch die Spanne zwischen Gericht und Gnade und es lässt ihn zum Beter und zum Rufer werden. 1936 schrieb der Schriftsteller Reinhold Schneider ein Gedicht, das schon vielen Menschen Mut und Kraft gab. Sie kennen es ganz bestimmt. Nur den Betern kann es noch gelingen. Das heißt eigentlich richtig, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Mit Gottes Augen sehen, das ließ einen Abraham zum Beter werden. Und Beten ist für ihn Tragen und Leiden mit Gott. Nicht über die Zustände zu jammern und zu klagen, ist unsere Aufgabe als Gläubige, sondern sich einer von Gott gelösten Menschheit zu erbarmen und für sie zu beten. Das wichtigste Amt in der Gemeinde ist das Gebetsamt, so sagte es Altlandesbischof Dr. Meyer vor kurzem in einer Freizeit in Villingen. Und es ist mir hier an Abraham deutlich geworden. Wir müssen Gott nicht weichklopfen mit unseren Gebeten. Wir müssen ihn auch nicht an Menschen und Dinge erinnern, weil er vielleicht vergesslich wäre. Fürbitte ist im Grunde was ganz anderes. Sie ist ein Seite an Seite mit Gott kämpfen dürfen für Dinge und Menschen, die ihm am Herzen liegen. Und ich denke, noch viel, viel mehr liegen sie ihm am Herzen, wie sie uns je am Herzen liegen können. Es ist ein ganz großes Vorrecht, dass wir Seite an Seite mit ihm kämpfen dürfen. Und das erleben wir hier an Abraham. Abraham bittet um die Rettung Sodoms. Er tritt mit kühner Beharrlichkeit vor Gott ein für eine dem Untergang geweihte Stadt. Abraham konnte nicht einfach wieder zurückkehren in sein Zelt und sich mit Sarah zusammen freuen über die Bestätigung der Verheißung, die er an diesem Tag erhalten hat, dass sie gewiss übers Jahr ein eigenes Kind haben würden. Vielmehr redet er mit dem Herrn über Sodom. Und der Herr lässt sich erbitten. Sind 50 Gerechte in der Stadt? 50, die mit mir leben? 50, die sich nicht vom Geist Sodoms anstecken lassen? 50, die mir vertrauen, die das Böse meiden? So will ich vergeben und das Gericht aufhalten. Sind es auch nur 45, will ich es tun. Auch bei 40 will ich es tun. Und wenn es nur 30 oder 20 oder schließlich auch nur 10 sind, so will ich es tun. Ein Ausleger sagt dazu, wir sollten nie die Bedeutung selbst einer geringen Zahl von Gläubigen unterschätzen. Nur 10 Gerechte hätten eine ganze Stadt vor der Zerstörung retten können. Und wenn Lot auch nur seinen weiteren Familienkreis dazu gebracht hätte, dem Herrn zu vertrauen und das Böse zu meiden, dann wäre das Gericht von Sodom abgewendet worden. Es waren aber keine 10, die gerecht waren. Und so ging Sodom in Schwefel und Feuer unter. Auch Lot und seine Familie entkommen nur mit Mühe dem Gericht Gottes, wie wir dann in 1. Mose 19 auch lesen. Jahwe Schoftenu, der gerechte Richter aller Weltenden. So hat sich Gott dem Abraham hier offenbart, als der gerechte Richter aller Weltenden. Und dieser Richter, dieser gerechte Richter, er tut alles, um Sodom vor dem Untergang zu retten. Nur eines kann er nicht, sich mit Menschen verbinden, die unter der Ungerechtigkeit bleiben. Und darum sucht Gott bis zum heutigen Tag unter uns auch Menschen, mit denen er nicht nur seine Herrlichkeit teilen kann, sondern auch seinen Kampf und seine Leiden um Sodom. Kann Gott uns sein Herz offenbaren, seinen Schmerz um eine verlorene Welt, sein Suchen, seine Liebe, sein Erbarmen? Gott sucht solche, die nicht über Sodom zu Gericht sitzen, denn der Richter ist und bleibt er. Aber Gott sucht solche, die ihn verstehen, in seinem Lieben und in seinem Leiden. Auch Mose fiel Gott einmal in den Arm, als sich Israel in seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gemacht hatte. Auch er tritt für sein ungehorsames Volk in den Riss, in dem er betet. Und ich lese aus 2. Mose 32, die Verse 11 und 12. Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. In seiner großen suchenden Liebe und Barmherzigkeit lässt Gott nichts unversucht, Menschen zu retten. Und dazu möchte ich noch einmal den Vers 20 und 21 aus Kapitel 18, 1. Mose 18 lesen, wo Gott sagt: Wenngleich das Geschrei über Sodom und Gomorra bereits groß und ihre Sünde sehr schwer ist, so will ich doch herabsteigen und sehen, ob sie wirklich ganz nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Hinter diesen Worten steht doch die Hoffnung Gottes, vielleicht entspricht das Geschrei über die sozialen Verbrechen und die Kunde vom sittlichen Verfall des öffentlichen Lebens in Sodom doch nicht der Haltung des ganzen Volkes, dass noch Rettung möglich wäre. Und um dies untersuchen zu können, steigt Gott, der alles weiß und vor dessen Augen nichts verborgen ist, eigens in der Gestalt dieser zwei Boten nach Sodom hinab. Merken wir, Gott richtet nicht um des Gerichtes willen, weil er Freude daran hat, Sodom zu strafen und zu verderben. Er tut's auch nicht willentlich. In Hesekiel 33, Vers 11 wird etwas von der Gesinnung Gottes sichtbar. Dort lässt er seinem Volk und uns durch den Propheten sagen: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe. Gott sagt hier, um es noch einmal mit anderen Worten auszudrücken: Ich bin kein Gott, der gerne straft. Ich bin auch kein Gott, der gerne eins seiner Menschenkinder verliert. Mein Ziel ist, dass der Mensch umkehrt und Rettung findet. Gott will unter allen Umständen retten, auch schuldbeladene Sünder. Und er lässt das Gericht nicht hereinbrechen, ehe er dem Menschen nicht zuvor das Angebot der Gnade gemacht hat. Er macht es bis heute. Er macht es bis heute, indem der völlig vor ihm in den Riss getreten ist und das Gericht des Vaters auf sich genommen hat. In Jesus Christus, dem Heiland und Richter der Welt zugleich. Und bis heute gibt es nur einen einzigen Weg, von den Mächten dieser Welt freizukommen. Egal wie sie heißen, ob sie jetzt Geld oder Macht oder Sex heißen oder noch ganz andere Namen haben. Und es ist die Umkehr zu Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus den Loskaufpreis für uns bezahlt hat. Wir fragen uns vielleicht, was hat das Gebet Abrahams letztlich gebracht? Wir fragen uns vielleicht auch manchmal, was bringen meine Gebete, was bringen unsere Gebete? Ich denke, bei Abraham können wir ein unvergleichliches Stehen auf Gottes Seite erleben, ein Lieben und Leiden mit Gott. Das Gericht über Sodom konnte er nicht verhindern. Auch über unsere Welt ist beschlossen. Aber wissen wir, wie viele durch unsere Fürbitte durchs Gericht hindurch gerettet werden, wie ein Brandscheid aus dem Feuer? Gott ist kein sturer Richter, sondern ein lebendiger Herr, der auf das Gebet der Seinen antwortet. Und es wird einmal die Ewigkeit zeigen und die Ewigkeit offenbar machen, was Gott durch unser Gebet wirken konnte, wie viele Menschen er retten konnte, wie vielen er die Augen öffnen konnte für seine Gnade. Die Ewigkeit wird aber auch offenbar machen, was er nicht tun konnte, weil wir uns nicht zum Beten haben rufen lassen. In den Sprüchen lesen wir das ernste Wort: Errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es merken und der deine Seele beobachtet, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Gott sucht und braucht unsere Mitarbeit im Gebet. In Hesekiel 22, Vers 30 und 31 spüren wir etwas von dem großen Schmerz Gottes, wenn wir dort lesen: Ich suchte einen Mann, der eine Mauer bauen und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Findet er uns dazu bereit? Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns heute in dieser Stunde einen Blick in dein Herz tun lassen. Und wir durften dort sehen und ganz neu erkennen, wie lieb du diese Welt hast, wie lieb du jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde hast und wie sehr du auch unter den Zuständen, unter den Verhältnissen in dieser Welt leidest. Deine Jünger haben einmal gebeten: Lehre uns beten, Herr. Und diese Bitte möchten wir heute auch vor dir aussprechen. Lehre du uns beten. Lehre du uns, so vor dir zu stehen, wie wir es bei einem Abraham sehen konnten. Lehre du uns, diese Welt mit deinen Augen zu sehen. Und lehre uns, mit dir Seite an Seite zu kämpfen für eine verlorene Welt. Hab Dank, dass du uns so wert achtest. Und dass du deine Not, dein Herz mit uns so teilst und uns mit hineinnehmen willst in diesen wichtigen Auftrag. Danke dafür. Amen. Ja, vorne wird jetzt an der Leinwand gleich noch ein Lied erscheinen, das dazu passt: Gebet bewegt Gottes Arm. Ja, jetzt bleibt mir zum Schluss, Sie nur noch einmal einzuladen und zu ermutigen, wenn Sie ein Anliegen auf dem Herzen haben, zu diesem Treffpunkt da vorne, wo Schwestern und Bruder sich Zeit nimmt zum Gebet. Vielleicht ist uns auch durch diese Bibelstunde was aufs Herz gefallen. Bleiben Sie einfach nach der Bibelstunde da. Und dann auch eine herzliche Einladung noch zum nächsten Sonntag mit Herrn Kienast von Open Doors. Und eine ganz gesegnete Woche Ihnen allen.